Ich möchte euch eine kurze Begebenheit erzählen, die ich jetzt so die letzten zwei Wochen erlebe, letzten drei Wochen, vielmehr Tanja und ich erleben. Und gestern kam so der krönende Abschluss. Gestern Mittag hier so in der Gemeinde, hier vorne am Büchertisch standen wir. Ihr wisst ja, dass Tanja und ich so viele Dinge machen für sozial Schwache, Obdachlose etc. Kleider sammeln, Schränke sammeln, also wirklich so den ganzen Hautrat so aus ganz Rheinhausen einsammeln. Und das sind kostenlose Entsorgung für so manche Menschen, das ist tatsächlich so. Ne? Was wir da echt teilweise für Dinger finden, das ist echt haarsträubend. Auf jeden Fall bekam ich eines Abends einen Anruf, vielmehr eine SMS, darauf stand: Hallo, mein Name ist Lang, ich möchte mich gerne mal mit Ihnen telefonisch auseinandersetzen. Auseinandersetzen, da ging gleich bei mir Alarmzeichen los. Andreas hat das jetzt schon wieder gemacht. Ich so, guck die Tanja an, Tanja guckte mich an, ich so, ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall habe ich dann zurückgeschrieben, okay, ich rufe an. Ich rufe an und war eine super nette Stimme am Telefon, eine Dame. Und sie fragte mir, Sie machen doch etwas, was mit Möbeln und Anziehsachen für Obdachlose. Ich sage, ja. Können wir uns mal treffen? Meine Eltern gehen ins Heim, da ist eine Wohnung aufzulösen. Ich sage, wann? Ja, morgen. Ich sage, wie lange habe ich Zeit, die Wohnung aufzulösen? Ja, eigentlich bis Dezember. Und ich sage, gut, dann kurze Treffen. Und da ich ja wusste, dass ich einige Leute habe, weil durch die ganzen Flüchtlinge, dass einige Leute ein Schlafzimmer brauchten, eine Küche brauchten und so weiter, fand ich das ganz gut. Auf jeden Fall wieder hin und kam in diese Wohnung rein, alles ist toll, die Klamotten waren nicht so toll. Aber trotzdem konnten wir einige Sachen gebrauchen, wie Anziehsachen und Bettwäsche und tolle Sachen. Und einige Sachen konnte ich nicht gebrauchen. Und die Frau fragte mich dann, was denn jetzt mit dem Rest so passieren würde. Ich sage, wissen Sie was, ich mache Ihnen die Wohnung leer. Die Wohnung war nicht groß gewesen. Und das fand die Frau, also so guckte mich an, warum machen Sie das eigentlich, überhaupt Ihre ganze Arbeit? Und da habe ich gesagt, ja, weil ich Menschen, ist egal woher sie kommen, echt lieb habe. Manchmal ärgern sie mich, weil ich viele Dinge nicht verstehe, ihre Kultur nicht verstehe. Aber trotzdem versuche ich sie aus den Augen Gottes zu sehen. Da guckte sie auf einmal, wie, sind Sie Christ? Ich sage, ja, ich bin Christ. Und dann kam man so ins Gespräch rein. Und ihr Mann, den lernte ich kurze Zeit später kennen, als wir die Wohnung schon leer hatten, lernte ich ihren Mann kennen. Der Mann ist also der Chef oder ehemalige Chef von deiner Frau, ne? Dr. Lang von der Onkologie hier aus dem Krankenhaus. Und dann kam man so ins Gespräch rein. Der kannte ja Ute, der kannte ja Burkhardt auch. Und dann kam man so ins Gespräch rein über unsere Gemeinde, über unsere Kirche am Ort. Und die fragte, wie weit ist denn Ihre Gemeinde, Ihre Kirche mit in dieser ganzen sozialen Arbeit mit integriert? Ich sage, ich bin ein Teil der Gemeinde. Ich mache das aus meinem christlichen Glauben heraus her. Also ist diese Gemeinde automatisch mit in meine Arbeit mit integriert. Konnte die gar nicht fassen. Und er auch nicht. Und gestern kamen sie mich besuchen. Also für 15 Minuten waren sie da. Wir wollten was vorbeibringen. Und haben uns gestern über den Glauben unterhalten. Über Jesus unterhalten, wie er ist. Wisst ihr, über so dumme Jacken, über eine Hose, die andere gebrauchen, konnten wir über Jesus reden. Und die fanden es total toll. Sie möchten zum nächsten Gottesdienst immer so einen Gottesdienst, so einen Impulsgottesdienst machen oder so ein großes Brandchen kommen. Ist das eine tolle Sache? Und ich glaube ganz fest daran, Burkhard, dass Ute im Vorfeld schon jede Menge geleistet hat. Deswegen hätte er gar nicht so viele Fragen stellen können. Er hat viele Fragen gestellt, unser Abendmahlverständnis. Er hat gefragt, wie wir unseren Glauben sehen, wie oft ich in der Bibel lese. Und damit hat er mich erwischt. Soll ich lügen? Every day, immer, rund um die Uhr, 24 Stunden rund um die Uhr. Mensch, hallo, nein, stimmt nicht. Und ich muss ihnen sagen, ja, wenn ich schaffe, also dreimal am Tag, wenn ich jetzt schaffe. Aber das Schaffen ist immer ziemlich gering. Und dann sagt er, Sie sind aber richtig ehrlich. Sag ich, ja, was würden Sie sonst sagen? Sagt er, und das vermisse ich an meiner Kirche, wo ich herkomme. Die Ehrlichkeit. Leute, sind wir noch ehrlich in unserem Glauben? Das einfach nur als Anfang, bevor wir jetzt hier einsteigen. Habt einfach Mut, mit dem, das, was ihr habt, in dem, was ihr tut, euren Glauben zu bezeugen. Anfangs sehen wir nichts, was dabei rauskommt. Aber hinten, zum Schluss, wenn wir erkennen, was er für ein Segen ist. Schönen Gruß an Ute. Danke für das Weiterführen an der Familie jetzt, weil ich machen darf. Was ist, wenn man den Glauben versteckt? So hieß es letzte Woche. Was ist, wenn wir den Glauben verstecken? Letztendlich geht der Glaube verloren. der rutscht immer weiter in so Ecken hinein, wo man gar nicht mehr zugreifen kann. Und irgendwann mal ist er weg. Und man lebt einfach in dem Glauben, zu glauben, dass man glaubt, an Christus zu glauben. Aber ist das so? Passiert sowas sofort, dass man den Glauben verliert? Oder ist das eher so ein schleichender Prozess, der stattfindet? Es ist, der Glaubensverlust ist ein schleichender Verlust. Man verliert es schleichend, ohne dass man das merkt. Man merkt nachher, man glaubt zwar, aber der Glaube ist wie eine Hülle, wo nichts mehr drin steckt. Man besucht sonntags morgens zwar den Gottesdienst, aber alles andere, was so mit dem christlichen Glauben zu tun hat, ist nämlich, naja, okay, aber nicht mein Ding. Wir haben am Donnerstag hier vorne eine Suppe gekocht. Wir haben Männertreff gehabt und wir haben Suppe gekocht. Und die Männer durften dann die Suppe, sehr wahrscheinlich, das lacht schon, ja. Und die Männer durften dann dieses Gemüse schneiden. Das war nicht nur Gemüse, was man gut schneiden konnte, sondern es war auch so schwergängiges Gemüse zu schneiden, wie Sellerie, genau, Sellerie. Das schmeckt aber lecker. Oder wie Porree. Marcel musste Porree schneiden. Und letztendlich habe ich den Marcel noch umgeschickt, weil bei Nazis ging alles so locker von der Hand runter passiert. Und ich sagte, okay, Marcel, geh doch mal nach oben und hol mal eine Zwiebel runter. Marcel kam runter mit einer Zwiebel und Nazis schnitt die Zwiebel. Und da war es vorbei. Er war am Heulen gewesen. Also, in einer Gemeinde gehört alles rein. Ist alles eine Zutat. Und letztendlich macht alles das, was in der Suppe reinkommt, eine Gemeinde aus. Eine Gemeinde ist eine Suppe mit jeglichen Gewürzen. Ja, manchmal ist da eine Zwiebel bei, die bringt einen zum Heulen. Ja? Da gibt es andere Früchte, die machen einen fröhlich. Und da gibt es wiederum andere Früchte, ja, die machen einen so, oh ja, okay. Was oben drauf kommt, um eine Suppe richtig toll zu machen, um richtig schmackhaft zu machen, da gibt es ein Gewürz für. Ist das Salz. Und wenn das Salz kraftlos geworden ist, c'est la vie. Da kannst du in eine Suppe noch so lecker Gemüse reinkloppen, wie du willst. Das kommt einfach nicht. Es schmeckt, da fehlt was. Und so ist es auch bei einer Gemeinde, die ihren Glauben verliert. Wenn eine Gemeinde ihren Gott verliert, wenn das Salz nicht mehr da ist, das Salz in der Suppe nicht mehr da ist, ist eine Gemeinde zwar eine Suppe, aber ihr fehlt was. Nämlich was? Gott. Der Salz. Das Salz. Jetzt kannst du sagen, Andreas, du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber ich möchte euch, es gibt in der Bibel eine Gemeinde, die so spezifisch dafür ist. Welche ist das mal ihr denn? Was ich gerade so erklärt habe. Laodicea. Jetzt kommen die Bibelkenner unter uns und sagen jetzt, oh, ist grüe. Laodicea. Und wenn ihr die Gemeinde kennt, wir haben die mal in CLP mal, glaube ich mal ein Jahr mal, sind wir die 7-Cent-Schreiben durchgelaufen. Tatsächlich, boah, das ist die Kirche heute, ne? So Laodicea. Es ist zwar alles da, Musik ist toll, ja, so die ganzen Gewürze sind da, ne? So Kohl, ne? Und so weiter. Alles ist da in der Suppe. Nur die Kirche fehlt heute das Salz. Laodicea. Ich möchte euch dann so ein bisschen mitnehmen in die Geschichte von Laodicea rein, damit ihr gleich so ein Stückchen versteht, was ich gleich vorlesen werde, um das so ein bisschen zu verstehen. Die Stadt Laodicea ist 30 vor Christus gegründet worden. Laodicea liegt so 60 Kilometer ins Landinnere bei der Türkei. Um 60 nach und lacht drüber, die hatte wirklich den meisten Umsatz gehabt damals im Römischen Reich. Mehr als Korinth, mehr als Ephesus, mehr als so manch andere Großstädte, Hafenstädte. Laodicea war Frankfurt am Main. Deutsche Bank war vertreten, Commerzbank war vertreten, Bank für Kirche und Diakonie war vertreten, alle Banken waren vertreten, Sparda-Bank nicht zu vergessen, alle Banken, Sparkasse Boogie, Entschuldigung, alle Banken waren vertreten in dieser Stadt. Geld spielte keine Rolle, alles war Pinipo. Bis um 60 nach Christus ein mächtiges Erdbeben die Stadt niederstreckte. Aber was soll's? Die Stadt hat Geld und baute die Stadt wieder von neuem auf. Noch besser, noch schöner, noch größer. Alles war da. In der Zeit, als der große Erdbeben war, kurz danach wurde die Gemeinde in Laodicea gegründet. Laodicea wurde durch eine Wasserader gespeist, äußerliche Wasserader, die weder kalt noch heiß war, sondern sie war lauwarm. Aber dieses lauwarme Wasser hat einen bitteren Beigeschmack. Sie schmeckte nicht mehr. Um das Wasser aber trinkbar zu machen, muss ein riesigen Aufwand veranstaltet werden, um das Wasser wieder genießbar zu machen. Es musste erstmal abgekocht werden und dann runtergekühlt werden. Aber damals, heute würde man den Kühlschrank aufmachen, das Wasser reinstellen und gut wäre die ganze Sache. Aber nur damals hatte man das nicht. Also war dieses Wasser eigentlich im Grunde genommen für die Menschen, die dort lebten, eigentlich unbrauchbar. Man brauchte das Wasser, um sich ein bisschen zu waschen, um sich sauber zu halten. Aber das Wasser war unbrauchbar gewesen. Es schmeckte einfach nicht. Diese kurze Ausführung wollte ich euch nur kurz erklären, um jetzt den Bibeltext zu lesen. Damit ihr so ein bisschen Bild habt und einigermaßen zu verstehen, was eigentlich hier gemeint ist. Ich lese vor aus den Offenbarungen, Kapitel 3, ab Vers 14. Hier spricht Jesus die Gemeinde an und nicht Johannes, der Jünger Jesu, sondern hier spricht Jesus seine Gemeinde an. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Den Engel sind die Ältesten mit gemeint. Oder die Verantwortlichen in der Gemeinde. Oder einfach jeder. Und den Engel in der Gemeinde in Laodicea schreibe. Dies sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nichts weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert bist und armblind und bloß bist. Du bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Die sieben Sendschreiben in der Offenbarung, es gibt sieben Stück, die sieben Sendschreiben in der Offenbarung sind auch sieben Stadien oder Epochen der Kirche Christi im prophetischen Blick. Angefangen von der Entstehung bis hin zu der Endkirche. Und viele Ausleger sind der Meinung, dass wir uns zurzeit in der Endphase dieser Kirche befinden, also in der Phase von Laodicea. Laodicea ist die letzte und schlimmste in der Nachfolge Christi als Kirche. Wie ich schon gerade gesagt habe, Bibelausleger sind sich darüber einig, dass Laodicea die Kirche von heute ist. Und wenn wir uns die Kirche mal heute anschauen, mit ihren Positionen und Lehren und dem Wunsch nach Macht, können wir es eigentlich fast nur bejahen. Oder? Die Kirche hat heute in der Welt, in der sie lebt, überhaupt keine Aussagekraft mehr. Sie biedert sich an, in jede Ecke, wo sie nur kann. Keine klaren Aussagen mehr. Keine klaren Aussagen mehr über Jesus. Von Gott kann man reden. Aber Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu predigen, als den Weg, Wahrheit und Leben, das hört man kaum noch aus einer Kirche. Man schmuggelt sich so durch die Ecke. Man wird so lau. Keine klaren Aussagen mehr. In der Bibel gibt es eine Vergleichsstelle dazu, zu diesem Text. Und die möchte ich euch vorlesen. Seid ihr aus 1. Könige?
Nochmal. Macht nichts. Ich schaff das. Schafft das.
1. Könige 18, 21 und 22. Elia, kennen wir alle, ist ja ein Bruder von uns, Elia, war ein Prophet Gottes, ein ganz großer Prophet. Und damals das Volk Israel hatte genau die gleichen Schwierigkeiten gehabt wie die Kirche heute, wie die Gemeinde Christi heute auch. Also ist nichts Neues. Nur dass die Kirche, wie sie jetzt ist, ja noch verrohter ist eigentlich im Grunde genommen als damals das Volk Israel. Und deswegen ist auch hier die Vergleichsstelle zu diesem Punkt auch angezogen worden. Leute, ich ziehe das nicht aus meinen Fingern. Einfach mal, ich will das einfach mal nur setzen lassen. Elia sagt zu dem Volk, was abtrünnig geworden ist, war natürlich, das Volk Israel wollte auch einen König haben. Das Volk Israel wollte auch mitmischen in den großen Nationen. Das Volk Israel wollte auch Basisgruppen haben, wollte auch mit anderen kommunizieren, mit anderen Baals, mit anderen Göttern ja auch im ja, Schritt halten. Und da sagt Elia etwas in Auftrag von Gott. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange hinken wir auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Hier geht der Herr, der Volk Israel bildete sich was ein auf die, weil ja Gott, Hesekiel, ist glaube ich gerade zur Zeit in der Bibel, lese ich dran, ne? Das ist ja Gott, wie Gott also Israel findet, nackt und bloß und blutend in der Wüste und er zu sich zieht, sich aufzieht, an seiner Brust nährt und groß macht, ihm mit allem schenkt, was nur gibt, so ist Gott zu seinem Volk. Und sie kommt daher wie eine Hure. Und Gott und geht ja Gott ganz massiv in Hesekiel dann mit Israel ins Gericht. Aber das ist eine andere Sache. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Also, ey bitte, sei kalt oder heiß, aber bitte nicht laues. Nichts anderes ist die Vergleichsstelle, ja? Entweder läufst du Jesus nach oder du läufst dem Baal nach oder läufst irgendjemand anderes nach. Aber bitte entscheide dich, was du willst. Entscheide dich, was du willst. Kirche, entscheide dich. Hammer der Text, oder? Okay, geht weiter. Und folge ihm nach. Aber das Volk, und jetzt kommt das, aber das Volk antwortete ihm nicht. Und warum nicht? Weil jegliche Art von Antwort eine Konsequenz nachfolgen würde. Wenn du sagst, dass du Jesus Christus liebst, dann lieb ihn auch vom ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Aber tu nicht so, als ob. Damit verarschst du Gott und vor allen Dingen dich. Der Glaube ist hier komplett verloren gegangen, weil sie hinken wollten, genauso wie in Laodicea. Sie meinten alles zu haben, aber alles ist verloren gegangen. Ihre Nachfolge war nicht mehr geregelt. Sie vertrauten auf ihr Mammon. Der Glaube, der auf Christus bezogen war, wurde ein Christus des Geldes. Wer ist Kirche heute? Geht nur mal ganz kurz weg.
Ich hätte eigentlich heute mal meinen Knopf legen müssen, aber ich bin von der Predigt immer so nervös.
Ich Ich habe da gerade mit der Suppe so anklingen lassen, so ein bisschen, ne? Wenn das die Kirche ist, ist es eigentlich so ein hohler Korpus. Eine Kirche wird nur dann zur Kirche, wenn derjenige, der an Jesus Christus glaubt, sich in dem Bereich wiederfindet. Udo, Andrea, Margarete, also alle Leute, die hier drinnen sind, sind Kirche. Ja? Der Gottfried, die Erika, wer ist noch da? Die Andrea, der Andreas ist auch hier drinnen. Beide Andreas sind Andreas. Mach mal ein Herz rein bei uns beide, Andreas. Ja, die Karin ist ja auch noch da. Der Elfriede, der Erhard, der Supertechnik. Meine ich ernst, wirklich, Erhard, ist nicht gelogen. Der Matthias, ach alle, das ganze Ding könnte ich jetzt so voll machen. Wir alle sind Kirche. Und in 1. Korinther 12 steht etwas ganz Persönliches. Leidet ein Glied, ist ein Glied nicht in Ordnung, so leiden alle. Ich kann nicht sagen, was habe ich mit denen zu tun? Vergiss es. Vergiss das. Wir alle sind verantwortlich für die Kirche in der heutigen Zeit. Ich kann nicht sagen, der Papst ist schuld oder der Nazis ist schuld oder der Titel ist schuld oder Peter oder ich bin schuld. Wir alle ziehen am gleichen Strang. Wir alle haben die gleiche Verantwortung. Die Ältesten ganz besonders, Peter. Ja, erst die Ältesten ganz besonders. Das ist so, wo ich mich total erschrocken habe. Das Volk Israel war nur so stark wie die Beziehung zu Gott. Und das hat sich alles manifestiert an den Ältesten. Die Gemeinde oder die Kirche oder die Kirche ist nur so stark, wie auch die Ältesten stark sind. Eine riesige Verantwortung. Überlege, wer gut für Ältester werden will. Wir sind Kirche. Wir sind Gemeinde. Wir sind Leib Christi. 1. Korinther 12. Und Römer 3 und Römer 8, glaube ich. Ja, wohl. Wir sind Kirche. Und ich kann weitermachen. Laodicea. Nee, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist ein Spiegel. Ist ein Spiegel von uns. Lassen wir diesen Text an uns ran. Viele Leute, ich weiß aus Gesprächen, lesen die Bibel nicht mehr, weil sie Angst haben vor Konsequenzen. Angst haben vor Konsequenzen, dass die Bibel mir sagt, Kollege, bevor du mit anderen Fingern auf anderen Leuten zeigst, seh dich mal selber im Spiegel. Wo stehst du? Laodicea verließ ihre Urbestimmung. Und diese Urbestimmung war in der Nachfolge Christi. Und das passierte nicht auf einen Schlag. Es war ein Prozess. Ein langer, langer Prozess. Der Glaubensverlust und der Verlust des Heils ist kaum merklich. Liebe Leute, wir können unser Heil verlieren. Wir können unser Heil verlieren. Ist uns das bewusst? Wir können nicht einfach alles nur so hinnehmen und sagen, ach gut, bin zum Glauben gekommen, ist gut, alles ist gut. Sondern der Schuss kann gewaltig nach hinten losgehen. Aber jeder von uns muss selber wissen, wo stehe ich selber? Ich kann das nicht beurteilen, ist auch nicht meine Aufgabe, oder jemand zu beurteilen, ob jemand verloren geht oder nicht verloren geht. Aber die biblische Schrift sagt das aus. Jesus ruft uns auf zur Nachfolge. Und wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, gerade in den Gleichnissen, die Jesus gebraucht, macht er sehr oft darauf aufmerksam, dass der Schuss nach hinten losgehen kann. Dass wir nicht immer von Sicherheit ausgehen müssen. Alles ist gut, alles ist gesaved. Wisst ihr, Laodicea feierten auch Gottesdienste ohne Ende. Das Volk Israel feierte Gottesdienste, das bombastisch war. Wie viele Sänger waren das, Peter? 4.000, ne? 4.000 Sänger mit Instrumenten, allen drum und dran. Hat geknallt ohne Ende, die Gottesdienste. Die Bude war voll, da wurde Party gemacht. Yay, yeah, Gott gelobt. Und man sagt Gott, Hosea, kommt denn auch vor? Und ich bin längst ausgezogen. Gott ist ausgezogen. Die Leute haben nicht mehr Gott gefeiert, sondern die haben sich selbst gefeiert, weil der Gottesdienst cool war. Und nicht Gott und nicht Jesus. Das ist gefährlich. Wir träumen von Mega-Gottesdiensten und die Buden sind voll. Gucken wir uns einmal alles an. Die Buden sind voll. Aber ist da wirklich Gott noch zu Hause? Fragen wir uns. Ist das mein, aber gut, aber ist nicht die Sache, ich zu urteilen. Sondern die Frage muss gestellt werden. Ich finde das gut, wenn eine Gemeinde wächst und Christus ist in der Mittelpunkt der Dinge und es wirklich aus, wenn Menschen zum Glauben kommen. Weiter sagt Jesus hier, und das ist so wirklich, was mich heute Morgen, kurz mit Frank drüber gesprochen, was mich total schockiert, ist, da sagt der Jesus hier, er spuckt sie sogar aus, er rotzt sie aus, er speit sie aus. Wenn man, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, dann habe ich gedacht, okay, jetzt liest mal nach, was das eigentlich bedeutet, eigentlich ausspeien, ausspucken. Das ist damals im Orientalischen heute auch noch eine Säuberung des Mundes, um Bakterien hinauszuspucken, so das Innere nach außen wölben. Tatsächlich. Er lacht. Aber damit reinigt man einen Körper. Und nichts anderes sagt Jesus hier. Ich speie euch aus. Von innen nach außen weg. Puh. Heftig, oder? Damit haut ihr die Bakterien raus. Damit haut ihr den damit macht ihr alles sauber. Jesus gebraucht oft das Wort vom Unkraut. Ja, wenn Unkraut gesät ist, siehst du das erstmal gar nicht. Ja? In den Gleichnissen kommt das vor. Ja? Wenn Unkraut fällt, wenn also der Feind kommt in der Kirche hinein, weil Leute, tut mir leid, dass ich heute so hart reden muss, aber das ist so der, letztendlich so der zweite Stück. Ich mache auch nichts mehr Drittes, wirklich nicht. Ja? Der Samen wird geschmissen, sondern fällt auf den Boden drauf und dann verschwindet der in dem Boden, in den Ackerboden. Die Gemeinde ist ja der Ackerboden Gottes. Ja, ist doch richtig, ne? Ja, ist der Ackerboden Gottes. Dann fällt es drüber. Dann wird das zugedeckt. Unmerklich. Und erste Zeit passiert gar nichts. Gar nichts. Null. Und dann kommen so die ersten Dinger, so die ersten Fragen. Liberalität. Ja, können wir das hier dazulassen und dazulassen? Dann kommt so das, die Schrift ist da aber zu hängen und zu ernst. Können wir das so wirklich so lassen? Dann kommt so langsam der Unkraut so durchgewachsen. So langsam, aber sicher kommt ihr durch. Und dann ist es auf einmal da. Und jeder weiß als Gärtner, die Elfriede weiß ja mit Sicherheit, wie schwer es ist, Unkraut zu entfernen gibt. Da braucht man heute mächtig Hammerzeug. Ne, Gregor, kennst du ja selber auch. Ja. Wenn man heute Unkraut entfernen will, aus dem Garten rausholen will, da brauchst du echt die chemische Keule für, würde ich jetzt mal einfach sagen. Oder dich jeden Tag fast oder alle 3 Tage hinknien und immer wieder die Pflanze rausholen. Immer wieder diese Unkrautpflanze rausholen. Immer wieder rausholen. Das ist ein Prozess, der sehr lange dauert und der fast eigentlich Fachmänner machen müssen, Unkraut rauszuholen. Fachmänner müssen das machen. Und das ist genau auch das Gleiche, was hier passiert in der Kirche Jesu Christi. Es ist ein riesiger Unkraut gesät worden und es schafft keiner, diesen Unkraut zu entfernen, außer nur einer, der es schafft, diesen Unkraut hinauszuholen. Aus meinem Herzen, aus den Herzen von uns allen. Nämlich Jesus Christus selbst, indem er nämlich sagt, siehe, wirst du jetzt wach, sagt Jesus, wirst du wach? Verstehst du das, was ich meine? Siehe, ich stehe vor der Türe deines Herzens und ich klopfe jetzt an. Ich klopfe jetzt an, jetzt in deinem Leben klopfe ich jetzt an. Wenn du mir die Türe aufmachst, werde ich hineinkommen und ich werde dir das Unkraut rausreißen aus deinem Herzen und werde dich wieder setzen, wo du hingehörst, nämlich neben mir auf meinen Thron. Ihr Lieben, wir sind Kinder Gottes. Ist uns das bewusst? Wir sind Könige und Priester. Johannes, Offenbarung des Johannes, Kapitel 1. Dem, der uns liebt. Was wir immer singen. Ach ihr Lieben, das ist so. Jesus sagt, ich mache euch wieder gesund. Ihr als Gemeinde, du als Einzelner, du, der du zur Gemeinde und zur Kirche Christi gehörst, du brauchst keine Angst zu haben. Komm zu mir zurück und ich mache dich gesund. Ich mache dich gesund. Und das ist hier der positive, ausschlaggebende Text. Und manchmal tut es richtig weh, wenn Jesus in deine Wunde hineingeht und da drauf rumdrückt, da wo bei dir der Schuh liegt. Das gehört zur Erziehung dazu. Ja, Gott tut uns auch mal weh. Das ist keine anti-autoritäre Erziehung, was heute immer gepredigt wird. Das ist nichts. Gott greift ein in dein Leben und wenn er eingreift, dann tut es auch mal weh. Aber es dient dazu, dass du erwachsen wirst. Es dient dazu, um zu verstehen, das, was du bei dir falsch gemacht hast, um diese Fehler nicht nochmal zu machen. Man wird andere Fehler wieder machen, natürlich. Aber es ist da, um mein Herz Gott zu öffnen. Die Frage ist nur, wenn du gesund werden willst, an deiner Seele richtig, dann musst du dich Gott öffnen. Da kannst du Millionen von Büchern lesen, von irgendeiner Frau oder von irgendeinem Mann. Da bringt nichts, gar nichts. Sondern du musst Christus in dein Herz lassen, damit er dich gesund macht. Nachfolge, Peter, hast du gerade super gesagt. Nachfolge ist kein Zuckerschlecken. Nachfolge bedeutet auch Verlust. Bedeutet auch mal was in Kauf zu nehmen, was einem richtig wehtut. Jesus verspricht uns nicht alles Butter, alles Tutti. Wenn eine Gemeinde, ein einzelner Christ in der Nachfolge steht, werden Angriffe des Teufels kommen. So sicherlich auch damals in Laodicea. Laodicea hat sie etwa auf ihren Reichtum eingebildet, auf ihre Bankenstadt. Weil das Konto war voll, es passte alles und haben schon gehortet und haben darüber über alles, über das Sparen, über alles dieses und all jenes, über ihren Stand, ihren Status, haben die eins vergessen, die Nachfolge. Worauf setzt du dein Vertrauen? An wem glaubst du? Glauben heißt Vertrauen. Worauf vertraust du? Zum Schluss. Ich wünsche dir und mir den Mut, aufzuhören zu hinken. Meiner links, meiner rechts. Dass unser Ja zu Jesus auch ein klares Ja zu Jesus ist. Und lass ihn auf. Dass du das Wort Gottes an dir heranlässt. Dass du die Tür öffnest, deines Herzens öffnest und das lebendige Wort Gottes, nämlich Jesus Christus, an dich heranlässt und dass er dich verändern kann. Lass Jesus an dich ran, damit er dich zu dem macht, den du sein sollst, der du sein sollst. Nämlich ein Kind Gottes. Mit allem ausgestattet, was du zum Leben brauchst, um deine Gemeinde den nötigen Würze zu geben, die eine Gemeinde, seine Kirche braucht. Amen.